Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit dabei ist Christoph. Hallo Christoph.
Einen wunderschönen guten Tag.
Heute geht es wieder um das Thema Altersvorsorge und die Folge richtet sich so ein bisschen auch an die Personen, die nach einem Zeichen gesucht haben, um jetzt endlich mit ihrer Altersvorsorge zu starten. Also das ist dein Zeichen. Jetzt geht's los, musst auch nicht bis zum 1. Januar warten. Wir werden heute darüber reden, warum man sich um seine Altersvorsorge kümmern sollte und warum man das auch vielleicht so früh wie möglich tun sollte, auf was man dann achten kann, welche Dinge man vielleicht regeln sollte, welche Optionen man hat und vielleicht an wen man sich auch wenden kann, wenn man dann merkt, man braucht Unterstützung. Genau. Dann Christoph, warum sollte man sich so früh wie möglich um die Altersvorsorge kümmern?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es so früh wie möglich sein sollte oder sag mal so früh, wie es sinnvoll ist.
Ja.
Wir haben ja tatsächlich auch Fälle, wo wir bremsen müssen, wo man quasi zu früh anfängt, sich um die Altersvorsorge zu kümmern.
Ja.
Also kurz vorab, was immer Priorität hat, ist Investition in die eigene Weiterentwicklung. Das ist so der absolut wichtigste Punkt. Ich bin immer so ein großer Freund von so einem holistischen, von so einem ganzheitlichen Blick. Das bedeutet, gerade wenn wir jung sind, dann ist unser größter Vermögenswert einfach unsere Kreativität, unsere Arbeitsleistung, unsere Schaffenskraft. Und jeder Euro, der diesen Vermögenswert, wenn man jetzt ganz homo economicus-like die eigene Persönlichkeit als Vermögenswert sieht, alles, was darauf einzahlt, das weiterzubringen, in die eigene Bildung zu investieren, das hat immer Priorität. So. Das kippt dann irgendwann im Leben, irgendwann wird das zurückgelegte Vermögen, das angesparte Kapital vielleicht dann immer mehr Raum in der eigenen kompletten Vermögensbilanz einnehmen, bis dann eben kurz vorm wirklich Ruhestandsbeginn das eigene Vermögen so der Hauptvermögenswert ist und die eigene Arbeitskraft dann deutlich niedriger vielleicht zu bewerten wäre. Wie gesagt, diese rein ökonomische Betrachtung, ja, auch wenn man die moralisch dann hinterfragen kann. Aber ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus will. Also Beispiel bei mir als Selbstständigen ist ständig, ein Konflikt zwischen, nehme ich jetzt Geld in die Hand und stecke es in die Unternehmung oder nehme ich Geld in die Hand und stecke es in die Altersvorsorge, was umgekehrt dann bedeutet, dass ich es in andere Unternehmungen stecke. Wenn ich am Aktienmarkt unterwegs bin, weil was mache ich da? Ich investiere in andere Unternehmen. Und dann ist natürlich die Frage, macht es jetzt in dem Status, wo wir sind, Sinn, dass ich quasi Geld aus unserer Unternehmung rausnehme und es in andere Unternehmungen stecke? Das heißt, da ist man jetzt als Unternehmer, Selbstständiger vielleicht eine ganze Weile im Zwiespalt, bis dann irgendwo der Punkt kommt, wo man dann nicht mehr alles reinvestieren möchte, warum auch immer, und dann eben das dann anderweitig dann zurücklegt. Ein anderer Punkt, wo es vielleicht noch nicht an der richtigen Zeit sein könnte, was für die Altersvorsorge zu machen ist, wenn ich jetzt im Studium bin, die Fälle haben wir mittlerweile öfters, wo die Zinsen hochgegangen sind und jetzt KfW-Kredite für die Ausbildung laufen mit 6-7% aktuell. Und da ist natürlich die Frage, wie sinnvoll ist es jetzt, da Alternativanlagen loszutreten, wenn ich parallel irgendwo 7% Zinsen bezahle. Also noch ein gutes Zeichen, dass es nicht der richtige Moment für die Altersvorsorge ist, ist, wenn ich dadurch negative Zinsdifferenzgeschäfte im eigenen Vermögen schaffe. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich ein Ausbildungsdarlehen mit 7% Zinsen habe und parallel aber einen Altersvorsorgevertrag habe, der mir nur 5% pro Jahr bringt. Oder vielleicht auch 7%, aber dafür muss ich dann noch irgendwelche Steuern auf die Erträge zahlen. Und es gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen sicherem Ertrag und unsicherem Ertrag. Wenn ich selber Geld anlege, ist der Ertrag immer unsicher. Wenn ich einen Kredit zurückzahle, spare ich mir die eingesparten Zinsen mit Sicherheit. Das ist quasi eine risikofreie Rendite, ein Darlehen zu tilgen. Von daher schon mal einen Ticken mehr wert als ein unsicherer Ertrag. So, also das sind so Signale, wo man, also Beispiel, ich kann auch in die eigene Schaffenskraft investieren oder ich schaffe durch die Altersvorsorge negative Zinsdifferenzgeschäfte im eigenen Vermögen. Das sind so Zeichen, dass es noch nicht an der Zeit ist, vielleicht jetzt gerade in diesem Moment was für die Altersvorsorge zu tun. Aber sobald man merkt, da bleibt Geld übrig, oder nicht nur man merkt, es bleibt Geld übrig, sondern der Großteil meiner Ausgaben geht in Konsumausgaben und nicht mehr in wertstiftende Ausgaben. Das ist dann der Moment, wo man dann drauf kommen sollte, ja, jetzt sollte ich einen Teil des Geldes, was ich so einnehme, vielleicht dafür nutzen, langfristig Werte zu schaffen. So. Weil irgendwann wird vielleicht mal der Punkt kommen, wo man selber kein laufendes Einkommen mehr erzielt. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass man Werte geschaffen hat, die das dann auffangen können. Ansonsten wird man irgendwann, sagen wir mal, bei uns in Deutschland auf den Sozialstaat angewiesen sein oder vielleicht irgendwann mal auch komplett im Regen stehen. Man weiß nicht, wie es in 30, 40 Jahren aussieht. Genau. Man weiß auch nicht, wo sich die gesetzliche Rente hin entwickelt. Man weiß nicht, eigentlich weiß man gar nichts. Umso sinnvoller ist es dann, was zu tun und sich breit aufzustellen. So, und warum macht es Sinn, dann so zeitig wie möglich damit anzufangen, dass ich mache das gerne fest, so am Prinzip des letzten Jahres. Also wenn ich ein Jahr später anfange, dann verliere ich nicht das erste Jahr, sondern ich verliere das letzte Jahr. Bedeutet, wenn ich jetzt spare, dann habe ich ja erstmal, also Beispiel, ich spare irgendwo rein, sei es ein Aktiendepot, und ich kriege da 10% Ertrag. Das ist jetzt sehr viel, aber im Schnitt, aber das macht uns jetzt rechnen leichter. Und im ersten Jahr habe ich da vielleicht 5.000 Euro drin. Dann bringen mir diese 10% Ertrag 500 Euro, wenn das Geld von Anfang an des Jahres da drin liegt. So. Das ist das erste Jahr. Das heißt, wenn ich ein Jahr später anfange, könnte ich jetzt denken, oh ja, verliere ich ja 500 Euro. Vielleicht plus die Sparrate, die ich geleistet habe. Aber wenn ich quasi ein Jahr später anfange, so, und auch die Sparrate nicht erbracht habe und mir fehlt dieses ein Jahr fehlt mir, dann habe ich hinten raus vor allem das letzte Jahr, was mir fehlt. Also ich starte ja dann wieder mit dem ersten Jahr, das kann ich wiederholen. Dann habe ich ein Jahr später die 5.000 Euro drin, kriege ein Jahr später die 10%, dann habe ich die 500 Euro auf den ersten Blick wieder. Aber was mir fehlt, ist, dass ich statt 40 Jahre vielleicht nur 39 spare oder statt 20 Jahre nur 19 Jahre. Und im letzten Jahr habe ich vielleicht nicht 5.000 Euro drin, sondern, wenn es gut läuft, 500.000. So, und da sind 10% Ertrag 50.000 Euro. In diesem letzten Jahr, also fehlen mir die 50.000 und nicht die 500 vorne. Und das kann den Unterschied machen, wenn ich ein paar Jahre später anfange zu, ich habe einen entspannten Lebensabend zu, ich muss jeden Euro zweimal umdrehen zu, es reicht nicht. Also es lohnt sich, zeitig anzufangen. Wenn man merkt, man ist spät dran, heißt das aber nicht, man sollte nichts mehr tun. Jeder Euro hilft.
Genau, weil wir wissen ja, dass gesetzliche Rente auf jeden Fall nicht ausreichen wird, um langfristig den Lebensstandard im Alter zu halten. Und dann gibt es ja noch so kleine Faktoren wie den demografischen Wandel, der die Situation ja immer weiter verschärft.
Genau, du hast dich ja schon öfters mit dem Rentenniveau beschäftigt. Wo sind wir da gerade?
Also die letzten Jahre waren wir immer bei etwas über 50%. Das scheint mittlerweile weiter gesunken zu sein. In dem Rentenpaket 2 hatte man ja langfristig 48% angepeilt. Ja. Das sind natürlich alles Durchschnittswerte von einem Standardeinzahler. Das individuelle Rentenniveau kann stark variieren dann.
Was ist das Rentenniveau?
Wenn wir zum Beispiel ein Rentenniveau von 50% haben, dann heißt das im Prinzip, dass ich dann im Rentenalter oder im Ruhestand nur noch über 50% oder über die Hälfte meines jetzigen Bruttoeinkommens verfüge.
Genau, was du ja wie gesagt hast, hoch individuell ist. Wenn ich erst in den letzten 5 Jahren anfange, Rentenpunkte zu sammeln, dann habe ich deutlich weniger.
Ja, genau.
Ganz einfach.
Also dieses Rentenniveau.
Ich glaube, das ist der deutsche Eckrentner, der dann mit dem Rentenniveau gemeint ist.
Genau, die dann wirklich komplett alle 45 Jahre einzahlen und so ein Durchschnittseinkommen haben.
Genau, also kannst auch auf jede Renteninformation, die du zugeschickt bekommst, draufschauen. Da steht unten auf der ersten Seite steht ein Satz, ich habe nicht ganz im Kopf, aber da steht sinngemäß, dass das die Lücke zwischen Erwerbseinkommen und Rente immer größer wird. Das ist Beschlusssache. Das Rentenpaket, was aktuell im Raum stand, das wird so wahrscheinlich nicht kommen, könnte man jetzt vermuten, in der aktuellen Regierungskrise. Das heißt, es ist der Status quo, dass das Rentenniveau sinken soll. Bis 2030 gab es da noch keine Regelung, wie das danach weitergehen soll. Ja, und die gesetzliche Rente ist nicht dafür da, das Einkommen 1:1 aufzufangen. Es ist ein Baustein der Altersvorsorge. Es ist aber nicht mehr so vorgesehen, dass die gesetzliche Rente das Einkommen und den Lebensstandard 1:1 auffangen bzw. Einkommen ersetzen. Es ist ein Baustein, es ist ein wichtiger Baustein, es ist ein sinnvoller Baustein, der halt gut ausgestaltet sein muss. Und daneben braucht man weitere Bausteine, damit das hinten raus funktioniert. In aller Regel.
Welche Bausteine könnten das sein?
Ja, da gibt es eine ganze Palette von verschiedenen Bausteinen. Ich würde aber vielleicht bevor wir auf die einzelnen Bausteine gehen, nochmal einen Schritt zurück machen und erstmal ganz kurz nochmal das Fundament anreißen. Das bedeutet, das Erste, was ich mal machen würde, wäre mich hinsetzen und zu sagen, was möchte ich eigentlich? Also was bedeutet Rente für mich? Ist das Rente mit 67? Ist das Rente in Deutschland? Ist das Rente im Ausland? Kann ich noch gar nicht greifen, was ich mir unter Ruhestand vorstelle. Aber wir haben sogar Mandanten, die sagen, ja, eigentlich Rente, ich kann mir vorstellen, ewig zu arbeiten. Da haken wir dann immer so ein bisschen ein. Es kann ja auch sein, dass ich arbeiten möchte, aber nicht mehr arbeiten kann. So, also irgendwann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten gehen kann. Also es macht immer Sinn, sich über die alles so Gedanken zu machen. Umso genauer ich heute schon sagen kann, was ich mir darunter vorstelle, umso genauer kann ich dann natürlich meine Ruhestandsplanung darauf abstimmen. Aber auch wenn ich sowas zur Erkenntnis komme, ich weiß jetzt noch gar nicht, was ich mir vorstelle, ist so weit weg. Es kann auch sein, dass ich schon mal ins Ausland gehe, es kann sein, dass ich schon mal eine Immobilie kaufe. Das wären alles so Indikatoren, die man auch in der Finanzplanung berücksichtigen sollte und dann eher Entscheidungen treffen sollte, die ja einen flexibel halten. Das heißt, ich sollte dann nichts in Stein meißeln. Das klassische Beispiel ist für mich immer die Rürup-Rente, wo Geld reinfließt, aber nie wieder rausfließen kann bis zum Ruhestand, wo dann meine Rentenzahlung losgeht. Wenn es noch sein kann, dass ich Eigenkapital für eine Immobilie brauche, dann sollte ich vielleicht eine Rürup-Rente in aller Regel erstmal nach hinten schieben. So. Genau, also erstmal Ziele definieren, was bedeutet Ruhestand für mich? Und dann geht es darum, den mal zu gucken, wo stehe ich heute? Das heißt Einnahmen-Ausgabenrechnung, zu gucken, was geht rein, was geht raus, bleibt was übrig, wenn nichts übrig bleibt, dann dafür sorgen, dass was übrig bleibt, idealerweise mal ein Haushaltsbuch führen, wenn man nicht genau weiß, wo die Ausgaben hinfließen. Reicht, wenn man das mal für 3 Monate macht, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Wichtig ist auch an unregelmäßige Ausgaben zu denken. Das bedeutet, es kann sein, hier stirbt gerade der Kollege im Hintergrund, deswegen kann sich hier keiner mehr konzentrieren. Ja. Bei uns wird auch mit 40 Fieber anscheinend gearbeitet. So, nein, wird's nicht. Genau. Die werden isoliert, wenn die Husten hierher kommen. So. Ja, also Ziele definieren. Dann waren wir jetzt bei Thema Ist-Situation. Gerne ein Haushaltsbuch führen, wenn unklar ist, wo die Einnahmen, Ausgaben hingehen. Das kann auch disziplinierend wirken. Und man sieht dann vielleicht auch so Kostenfresser, wo man dann, jetzt geht die Kaffeemaschine an, das gibt's da nicht. Vielleicht tun wir erstmal was über was sprechen, wo man sich nicht konzentrieren muss. Genau. Also wenn ihr komische Geräusche im Hintergrund hört, das ist der Kollege, der gerade auf angedrückt hat, dass die Kaffeemaschine angeht und er seinen Kreislauf in Gang kriegt. Genau. So. Ja. Wenn ich dann einmal einen Überblick über die Einnahmen, Ausgaben habe, dann wie gesagt schauen, ob man irgendwo Stellschrauben hat, dass man vielleicht ein bisschen mehr übrig bleibt, wenn man dort Potenziale heben muss, weil aktuell noch nicht so viel übrig bleibt. Und dann auch eine Vermögensübersicht erstellen. So, also was habe ich schon? Habe ich schon Rücklagen? Habe ich vielleicht schon Versicherungen abgeschlossen? Habe ich Immobilienvermögen? Habe ich ein Depot? Dass man sich wirklich mal eine Übersicht erstellt. Und wir erleben ganz häufig in diesen Ist-Gesprächen, dass Mandanten überrascht sind, wie viel Vermögen sie eigentlich haben. Also denen ist das teilweise, also gerade vermögende Kunden, die verschiedene Vermögensbausteine haben, denen ist gar nicht klar, wie viel Geld sie eigentlich haben. So. Nicht überall, aber häufig ist das so ein Aha-Erlebnis, oh. Und das gibt dann meistens schon relativ viel Sicherheit, zumindest wenn ich da schon was aufgebaut habe. So. Genau, auch ehrlich sein, wenn man jetzt zum Beispiel selbstständig ist oder Unternehmer, ist die Unternehmung, die ich habe, ist das ein Wert? So, ist das tendenziell mal A, vielleicht verkaufbar oder kann es in der Familie weitergegeben werden und ich kann dann noch langfristig irgendwie einen Zahlungsstrom erwarten? So, also da realistische Einschätzung, ist die Unternehmung ein Wert oder ist die quasi weg, wenn ich aufhöre? So. Wenn man merkt, es könnte mal ein Wert sein, dann alles dafür tun, dass es auch so kommt. Genau, das vielleicht so ein ganz kleiner Seitenblick für Selbstständige und Unternehmer. Und wenn man einmal die Ist-Situation hat und die Vermögensübersicht, dann ja auch nochmal einen Überblick verschaffen, das zurück zu deiner Frage. Ja, was gibt's da so? Was kann man eigentlich machen? Welche Option habe ich in der Altersvorsorge? Oder vielleicht auch im Vermögensaufbau? Ich mag das nicht so. Diese Trennung zwischen Vermögensaufbau und Altersvorsorge ist eigentlich eher so eine gedankliche Schiene aus meiner Sicht, weil jeder Vermögenswert, den ich habe, kann ich am Ende auch für die Altersvorsorge nutzen.
Eben, also wozu sonst das Vermögen aufbauen, für dass es dann irgendwann mal rumliegt?
Ach, da fallen mir viele Gründe ein. Das vielleicht noch zur Motivation für die Altersvorsorge. Viele denken immer, ja, ich mache das dann fürs Alter, aber es gibt mir ja sofort Sicherheit.
Ja.
Also wenn ich da Summe X liegen habe, geht es mir finanziell, fühle ich mich stabiler, als wenn die Summe nicht dort liegen würde, im Heute schon.
Ja. Genau. Ja, ansonsten sind wir da erstmal bei klassischer Rentenversicherung, privater Rentenversicherung. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, kann man dann sich überlegen, welche Art von Rentenversicherung jetzt für einen selbst geeignet ist. Es gibt ja Riester-Rente, Rürup-Rente, ganz normale fondsgebundene Rentenversicherung. Da sollte man sich dann vielleicht vorher fragen, ist eine Versicherung das Richtige für mich? Und sich dann eben auch ordentlich dazu beraten lassen und schauen, bringt mich das dann auch ans Ziel und ist es auch noch kosteneffizient vielleicht. Möglichkeit Nummer 2, Wertpapierdepot. Da kann ich selber dann auch wirklich steuern, worin das Geld kommt, kann mir die Anlagen selber reinkaufen. Ist eine der liquidesten Möglichkeiten, um vorzusorgen.
Das Gute ist beim Wertpapierdepot vor allem auch, dass ich halt wenig Opportunitätskosten habe in Form von Ein- und Ausstiegskosten, wenn ich es richtig mache.
Ja.
Das bedeutet, anders als wenn ich eine Rentenversicherung abschließe, die ich dann vielleicht nach 5 Jahren auflöse, weil ich das Geld doch irgendwie anderweitig brauche. Bei einer Rentenversicherung habe ich dann im Zweifel Einstiegskosten, laufende Kosten für den Versicherungsmantel und die rechnen sich meistens erst, wenn der Vertrag lange läuft. Und beim Depot kann ich im Zweifel, wenn ich mich mal umentscheide, doch ein Haus kaufe und die Kurse stehen einigermaßen vernünftig, dort jederzeit Geld rausnehmen.
Genau. Und eine weitere sehr beliebte Option ist die Immobilie. Das kann zum einen die Immobilie zum Eigennutz sein, als Teil des Vermögensaufbaus. Kann aber auch eine Immobilie zur Vermietung sein, wenn man dann gerne über weitere Zahlungsströme haben möchte, auch dann hinten raus Mieteinnahmen haben möchte, wäre das dann auch nochmal eine Option.
Ja, es kommt der nächste Kollege. Ja. Also die eigene Immobilie ist bei uns in der Beratung tatsächlich immer ein ganz heißes Thema.
Ja.
Ganz oft zur Eigennutzung und aber auch zur Vermietung. Und ja, da immer die Abwägungsfrage, rechnet sich das nicht? Gerade bei der Eigennutzung fragen wir noch immer noch dazu, ist es eine rein finanziell getriebene Entscheidung oder ist es wirklich auch so, dass ich mir von der eigenen Immobilie zur Eigennutzung irgendwie einen emotionalen, einen Lebensstandard Mehrwert erhoffe? Weil dann wird es zur Mischentscheidung, wo man dann sagt, okay, dann geht es weniger um die Frage, hat es nur positive finanzielle Effekte, sondern auch, kann ich mir die leisten? So. Die eigene Immobilie ist ja häufig auch da eine Besonderheit als Vermögenswert, weil viele Mandanten im Ruhestand erstmal nicht primär damit planen, die dann zu veräußern. So. Also wenn ich jetzt einen normalen Vermögenswert habe, dann ist man dort relativ flexibel in der Veräußerung, den auch mal zu liquidieren bei der eigenen Immobilie. Die ist dann, die packen wir in der Planung meistens so als Puffer mit rein, dass man sagt, okay, das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, endlich um die Altersvorsorge kümmern, auch mal mit dem Thema Lebenserwartung beschäftigen. Das heißt, wie alt möchte ich eigentlich werden? Und da auch nicht mit der mittleren Lebenserwartung planen, sondern mit einem ordentlichen Puffer. Die Lebenserwartung ist ja so, das Hauptrisiko bei der Altersvorsorgeplanung ist ein langes Leben. Also, und die eigene Immobilie kann dann halt hinten raus ein schöner Puffer sein für Themen wie, ich lebe doch mal viel länger, als ich denke, Pflegeausgaben etc. pp. Genau. Also zusammengefasst hast du gesagt, Versicherung. Da an das Drei-Schichten-Modell denken, unten steht gesetzliche Rente, Rürup-Rente, Versorgungswerke, dann eine Schicht oben drüber, Riester-Rente, betriebliche Altersvorsorge, wieder eine Schicht drüber, private Rentenversicherung. Wir werden in den nächsten Monaten auch nochmal eine komplette Episode zu den drei Schichten der Altersvorsorge in Deutschland machen, wo wir dann nochmal tiefer das Ganze aufbohren. Also wenn du da noch Fragen hast, da kommt in der nächsten Zeit was. So in irgendwann Q1 wahrscheinlich, 2025. Und das ist die Versicherungsseite. Dann haben wir Wertpapierdepot, wir haben Immobilie, wir haben im Wertpapierdepot kann ich alle möglichen verschiedenen Anlageklassen abbilden, von Rohstoffen zu Aktien zu Anleihen und so weiter und so fort. Da könnte man auch mal wieder einen Podcast zu machen, mal so einen Überblick über die verschiedenen Anlageklassen. Irgendwann haben wir das schon mal gemacht, aber das könnte man noch mal tiefer aufbohren. Genau, also das sind dann die Optionen und da dann halt bewerten, was passt zu meiner Zielstellung, die ich vorher erarbeitet habe. So, und dann kann ich gezielt meine Überschüsse, die ich in der Einnahmeausgabenbilanz habe, in die Anlagen lenken, für die ich mich entschieden habe und vielleicht bei der Ist-Situation, dann, wenn ich weiß, okay, eine Rüruprinte zum Beispiel ist jetzt nicht sinnvoll, weil ich noch nicht weiß, was ich die nächsten 10, 20 Jahre vorhabe. Aber eine Immobilie habe ich für mich entschieden, ist das Richtige, und vielleicht ein Teil Wertpapierdepot. Dann auch in die eigene Vermögensbilanz reinschauen, was schon da ist, und kritisch hinterfragen, was da ist. Da erleben wir auch ganz häufig, dass da in dem Ist-Bestand Potenziale sind, sei es unrentable Anlagen innerhalb eines Depots oder Versicherungen, die nicht zum Leben passen oder zu teuer sind und alternativ effizienter gelöst werden können. Also auch gucken, wenn Vermögenswerte da sind, ist dort Potenzial drin, das ich heben kann. Und ganz wichtig ist da für mich, wir erleben immer wieder, dass dann auch eine emotionale Beziehung zu den alten Beratern etc. besteht und dann so Hemmungen bestehen, auch mal alte Zöpfe abzuschneiden. Ihr habt keine Verpflichtung dazu, wenn ihr Anlagen habt, die sich nicht rechnen, die bis zum Schluss durchzuschleppen, nur um niemandem weh zu tun. Das kann man sich in ganz vielen Fällen auch einfach nicht leisten, weil 1-2% Kosten weniger pro Jahr darüber entscheiden können, ob ich einen guten Ruhestand verbringen kann oder eben nicht, ob ich meine Enkel unterstützen kann oder nicht, ob ich meine Kinder unterstützen kann oder nicht. Und das ist es nicht wert, da irgendwie aus amorösen Gründen zu alten Beratern etc. dort zu sagen, ich will dir nicht wehtun, ich behalte die alten Verträge, auch wenn ich weiß, dass sie nicht sinnvoll sind. Also genau auf dieser emotionalen Verknüpfung ist ganz viel Mist passiert in der Vergangenheit. Das sollte man sich bewusst machen und dort dann auch wirklich hinterfragen, ist das, was ich früher gemacht habe, sinnvoll oder nicht?
Genau. Ja. Dann hätten wir alles soweit durch. Und natürlich, wer Hilfe benötigt oder Hilfe braucht, der sollte unbedingt auch nach Hilfe suchen und sich da auch helfen lassen. Es ist ein sehr großes Thema und man kann auf jeden Fall das selber bewältigen, dann einfach Schritt für Schritt durchgehen, so wie wir das heute auch besprochen haben. Wie gesagt, zu den einzelnen Themen haben wir auch mal noch weitere führende Folgen, die dann nochmal in die Tiefe gehen und da einfach Schritt für Schritt weitergehen.
Genau, wir haben gerade, wenn so ein Versicherungsbereich ist, da gibt es so viel Mist am Markt, dass du mit den Ohren schlackerst. Und man unterschätzt manchmal, was eine Produktentscheidung für den einen oder anderen Anbieter im Altersvorsorgebereich für einen gigantischen Unterschied machen kann. Mhm. Wir haben das die Woche wieder im Vergleich von zwei Riester-Verträgen gesehen. Wir hatten einen Riester-Vertrag vorliegen. Weiß gar nicht, wer war der Anbieter? Hansa Merko? Nee.
WWK?
WWK war es, ne? Ja, genau, die WWK war es. Ein Riester von der WWK, und haben das mal verglichen mit einem von uns vermittelten damals Honorartarif von einem anderen Anbieter, und da war eine unfassbare Differenz dazwischen, obwohl der WWK-Riester viel, viel länger gelaufen ist, lag da deutlich weniger Geld drin, als eingezahlt wurde, und bei dem Honorartarif lagen nach ein paar Jahren schon 1.000 Euro mehr drin, als eingezahlt wurden, und das war ein Unterschied von ein paar tausend Euro zwischen beiden Verträgen. So. Und da hat man in der Vergangenheit, weil man quasi einen Anbieter gewählt hat, der jetzt nicht ideal ist, da kann der Kunde gar nichts dafür. Es liegt ja in der Aufgabe der Vermittler, der Berater, dort ein ordentliches Produkt dann auch zu empfehlen. Da geht einfach so viel Geld verloren, es fehlt hinten raus. So, und nicht jeder hat das Budget, sich solche Fehler unendlich oft leisten zu können. Und dass der Ruhestand dann hinten raus eben doch funktioniert. Und da kann ich nur empfehlen, wenn da selber irgendwie Fragezeichen aufgekommen sind, sich kompetente Unterstützung zu suchen. Gerne auch bei uns, ganz wie ihr mögt. Ja. Wir sind für die Episode heute erstmal am Ende angekommen, freuen uns auf die nächste und wünschen euch, weiß gar nicht, wann der Podcast erscheint, ich glaube am zweiten Advent.
Ja, genau.
Wünschen euch einen schönen zweiten Advent, wenn er schon vorbei ist, einen guten dritten Advent dann. Bis dahin.
Ciao.